NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Sebastian Blomberg liest weiter aus Abschied, dem kleinen Roman von Sebastian Haffner. Es ist Sonntag in Paris und Raimunds Zug fährt abends zurück nach Berlin. Es gilt also, die verbleibende Zeit mit Teddy gut zu organisieren und voll auszukosten. Raimund kennt geröstete Esskastanien nicht. Jetzt werden erstmal welche gekauft.
Der Mann briet die Kastanien auf seinem Feuerchen und rollte sie in eine Tüte und hielt sie mir mit einer Taschenspielergeste hin. Ich glaube, es kostete 3 Francs. Die Tüte war ganz warm und ich öffnete sie und bot Teddy im Gehen daraus an. »Nein, nimm du zuerst«, sagte sie. »Du hast noch nie welche gegessen. Du hast heute den Vortritt.« »Nein«, sagte ich. »Bitteschön, nimm du erst. Ich bin gut erzogen. Ich esse nicht als Erster.« »Nein, ich bin auch gut erzogen. Du hast das Vorrecht. Du hast noch nie welche gegessen.« »Aber du bist mein Gast. Bitteschön.« »Nein, du hast das Vorrecht.« »Das ist kein legitimes Vorrecht, das steht nirgends geschrieben. Du bist der Gast und die Dame, bitteschön.« »Das ist ein sehr legitimes Vorrecht, das ist heute von mir statuiert. Nimm erst, du hast noch nie welche gegessen.« »Nein, ich bin gut erzogen, bitte nimm du erst.« »Du bist ganz schlecht erzogen, du gehorchst nicht. Nichts als Ärger hat man mit dir. Nimm jetzt, du hast noch nie welche gegessen.« Ich schrie, »und ich werde auch nie welche essen, wenn du jetzt nicht vor mir nimmst.« Teddy seufzte. Dann nahm sie eine Kastanie und steckte sie mir in den Mund. Darauf lachte ich und nahm auch eine Kastanie und steckte sie ihr in den Mund. So glücklich konnte man sein. Aber siehe da, zu essen war mir unmöglich. Die Kastanie quoll mir im Munde und ich kaute daran herum, aber ich konnte nicht essen. »Was hast du?« sagte Teddy. »Schmeckt es dir nicht?« »Doch«, sagte ich, »ausgezeichnet, wie Kartoffeln.« »Pfui«, rief Teddy. »Nein, wirklich«, sagte ich. »Es schmeckt sehr gut. Es ist sehr komisch. Ich kann nicht essen.« Ich kaute immer noch an meiner Kastanie. Irgendwie brachte ich sie herunter. Sie schmeckte wirklich gar nicht schlecht, aber ich konnte nicht essen. Und ich hatte Angst vor den vielen Kastanien, die noch in der Tüte waren. Ich bot Teddy an. »Ja«, sagte sie, »aber nimm auch.« »Ich kann nicht«, sagte ich. »Aber dann macht es mir doch auch keinen Spaß«, sagte Teddy. Sie zögerte etwas und hielt eine Kastanie zwischen 2 Fingerspitzen und steckte sie mir dann mit einer Ach-was-Bewegung auch wieder in den Mund. Dann nahm sie selbst. Ich hielt in der linken Hand die Tüte und in der rechten Teddys Arm und ich war der glücklichste Mensch der Welt und konnte meine Kastanie nicht herunterbringen. Es war furchtbar. Es war schon über 4:30. Wir bogen nachher in irgendeine breite Straße, die bergauf führte, auf das Trocadero zu. »So«, sagte Teddy, »von jetzt ab darfst du dich nicht umsehen, bis ich es erlaube.« »Wenn ich mich nun aber doch umsehe?« »Dann wehe, dann bin ich sehr böse.« »Das kannst du nicht, du bist ja selbst schuld daran, wenn ich mich umsehe.« »Ich? Wieso?« »Weil du es mir immer verbietest. Was einem so heftig verboten wird, das muss man doch bekanntlich gerade tun.« »Nur wer einen schlechten Charakter hat, muss es gerade tun.« »Ich habe aber doch nun mal einen schlechten Charakter.« »Dann bin ich nicht schuld, wenn du dich umsiehst, sondern dein schlechter Charakter ist schuld.« »Du bist schuld, weil du auf meinen schlechten Charakter keine Rücksicht nimmst.« »Du bist schuld, weil du deinen schlechten Charakter nicht änderst.« »Man kann seinen schlechten Charakter nicht ändern. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich werde mich jetzt mal umsehen. Wehe, Raimund!« Inzwischen sah sie sich selbst fortgesetzt um. »Nein«, sagte sie, »es ist noch nicht Zeit. Ich kann es dir noch nicht erlauben.« »Wie du mich marterst«, sagte ich. »Es ist wie mit Orpheus und Eurydike. Da ging noch nicht mal einer daneben, der sich dauernd umsah.« »Was ist mit Orpheus und Eurydike?« fragte Teddy. »Du bist ungebildet«, sagte ich. Dann erzählte ich die ganze Geschichte von Orpheus und Eurydike. Wie Orpheus dem Schatten der verlorenen Geliebten in den Hades folgte. Und wie er den Fürsten der Unterwelt mit seinem schluchzenden Gesang so rührte, dass dieser ihm das Unerhörte, Verbotene erlaubte. Eurydike von den Schatten hinauf wieder mit sich zu führen an das Sonnenlicht. Nur eine Bedingung stellte der Gewaltige. Bis zu den Toren der Unterwelt musste Orpheus vor der Ersehnten hergehen, und kein Mal durfte er sich nach ihr umsehen. Tat er es auch nur einmal, so musste Eurydike zu den Schatten zurück. Pluto ist eigentlich die interessanteste Figur in diesem Drama, sagte ich. Dieser verschmitzte alte Bursche und Höllenfürst, wie er sich selbst überlistet. Er ist wirklich ganz gerührt und ganz ehrlich macht er dem Orpheus das tolle Zugeständnis, dessen wegen er den größten Krach von Jupiter kriegen kann. So ein Präzedenzfall, eine Tote zurückzulassen. Aber während er seiner eigenen Rührung ganz ehrlich nachgibt, nimmt er in seiner Verschmitztheit heimlich vor sich selbst seine Gabe schon wieder zurück, indem er Orpheus diese unmögliche Bedingung stellt, und dabei redet er sich und seiner Rührung vor, er hätte damit noch gar nichts zurückgenommen. Orpheus brauche sich ja nur nicht umzusehen. Und was tat Orpheus? Aber das ist doch klar. Er sah sich um und sah Eurydike mit klagender Gebärde sich zu den Schatten wenden. Dies erzählte ich, während wir die steile, breite Straße zum Trocadero hinaufstiegen, gegen 4:45. Orpheus war auch ein schlechter Charakter, sagte Teddy. Du gibst natürlich Pluto Schuld, der so anständig war. Sie sah sich um. Noch darfst du nicht, sagte sie. Auf die anderen Kinder sollst du gar nicht achten, sagte Teddy. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Wir stiegen immer noch. Erst vor dem Trocadero durfte ich mich umsehen. Dort machten wir Halt und drehten uns um und sahen hinunter. Und da stand er nun. Breitbeinig stand er da und ließ die Straße unter sich hindurch und reckte sich hoch mit seinen 1000 Stahlmuskeln, durch die der Himmel schien. Und um sein Haupt flog eine schwärzliche Wolke. Ringsum war Platz, leerer Raum, Freiheit und Himmel. Man atmete tiefer, wenn man hinuntersah. Ja, das ist er, sagte Teddy, und sie zeigte ihn triumphierend. Es war ihr Turm. Sie zeigte ihn mir, sie schenkte ihn mir. Ich lobte ihn und ich lobte die Luft und die Gegend. Es war die letzte ganz helle Minute des Tages, ganz leise, noch unnachweisbar spürte man den ersten Schatten von Dämmerung. Mein Herz klopfte unvernünftig. Ich legte meinen Arm um Teddy und wir standen zurückgelehnt und sahen hinunter. »Wie heißt diese Straße?« fragte ich, und Teddy antwortete, »Sie heißt Champ de Mars.« »Champ de Mars«, sagte ich langsam, und dann drehte ich mich zu Teddy um und wir küssten uns. Als wir hinuntergingen, merkte man schon deutlicher, wie die Dämmerung kam, und es war auch 5:55 und es waren noch 5 Stunden, bis mein Zug ging. Wir gingen schnell hinunter. Teddy drängte plötzlich. »Wir müssen noch vor Dunkelheit am Turm sein«, sagte sie. »Wenn es dunkel wird, kommt man nicht mehr hinauf.« »Und in die Rotonde wollen wir auch noch«, sagte ich. »Ja, mein Gott«, sagte Teddy, »ob wir das noch schaffen?« Der Eingang zum Turm war unfestlich. Irgendeine schmale Tür und ein kalter Vorraum mit vielen Anschlägen. Es erwies sich zudem, dass hier Wucher herrschte. Die Auffahrt kostete für jede Etage extra. Bis zur ersten Etage 5 Francs und zur zweiten 10 und zur dritten 15 Francs für die Person. Ich hatte noch 60 oder 70 Francs. Ich machte ein langes Gesicht und sagte, da werden wir wohl nur bis zur ersten Etage fahren können. Das macht nichts, sagte Teddy. Es wird ja sowieso dunkel. Wir fuhren ärmlich zur ersten Etage hinauf. Es war immerhin eine ziemliche Fahrt. Der Fahrstuhl fuhr eine merkwürdig schräge Bahn und man konnte ein bisschen seekrank werden. Der Führer sagte irgendwas zu uns, wobei er den Zeigefinger hob. »Was sagte er?«, fragte ich. »Er fährt um 5:30 zum letzten Mal runter«, sagte Teddy. »Viel Zeit«, sagte ich. In der Höhe, wo wir ausstiegen, war der Turm noch sehr breit und geräumig. Man konnte in ihm spazieren gehen. Und nach oben sah man in seine Eingeweide. Wir traten hinaus auf eine Plattform und nun sahen wir drüben den Trocadero, wo wir vorhin gestanden hatten, und die steigende breite Prachtstraße, die wir hinaufgegangen waren, und dahinter noch allerhand Straßen und Häuser. Weit konnte man nicht sehen, denn es dämmerte schon stark. »Wir wollen herumgehen«, sagte Teddy. »Ich muss dir noch Notre Dame zeigen und unser Hotel.« Wir gingen herum und sahen noch nach verschiedenen Seiten hinunter. Notre Dame war sehr, sehr fern und undeutlich zu erkennen. Unser Hotel natürlich nicht. Es wurde jetzt sehr schnell dunkler. Im Ganzen war diese Turmbesteigung ein Misserfolg. »Wollen wir runterfahren?«, sagte ich. »Noch schnell zur Rotonde fahren. Lange sitzen werden wir zwar nicht mehr können.« »Es geht nicht mehr«, sagte Teddy, und sie hatte plötzlich einen entschlossen trüben Ton, wie ein Kaufmann, der den heimlichen Bankrott offen eingesteht. »Zur Rotonde brauchen wir mindestens eine halbe Stunde. Und Raimund, ich muss nun leider pünktlich zu Haus sein, der Alte wartet nicht.« »Ja«, sagte ich. »Das ist natürlich richtig.« Ich fühlte mich ganz plötzlich etwas elend, enttäuscht und abgespannt. »Könnten wir denn nicht wenigstens hier in der Gegend irgendwo Kaffee trinken?«, sagte ich. »Liegt dir sehr viel daran? Es wäre dann schon am besten, wir blieben gleich hier. Es gibt hier so ein Café auf dem Turm.« »Wo?«, sagte ich. »In dieser Etage?« »Ja«, sagte Teddy. »Es muss hier herum irgendwo sein.« »Los«, sagte ich. Wir gingen und suchten in der Dämmerung nach dem Café, und schließlich fanden wir es auch. In der Tür zögerten wir ein bisschen, sahen uns an und zogen jeder ein Gesicht. Aber es war 17:45. Wir zuckten beide die Achseln und traten ein. Es war eine ziemlich leere, kalte Stube. Ein paar Besucher saßen in Mänteln herum und am Buffet wurde schon aufgeräumt. Der Garçon empfing uns, indem er irgendetwas sagte, wobei er den Zeigefinger hob. »Was sagt er?«, fragte ich. »Um 17:30 wird hier zugemacht«, sagte Teddy. »Hilft nichts«, sagte ich. Wir nahmen Platz und bestellten Kaffee. Die Mäntel behielten wir an. »Ich bin ganz scheußlich müde«, sagte Teddy, und in demselben Augenblick sah ich es auch. Draußen in der Luft hatte sie frisch ausgesehen, aber jetzt fiel sie wieder im Nu zusammen. Ihre Augen waren verkleinert, ihre Stirn, ihr Kinn war müde, sogar ihre Hände, die sie auf den Tisch legte, sahen sehr müde aus. »Ja«, sagte ich, »armes Kind. Vielleicht hilft dir der Kaffee etwas.« Ich kam mir ziemlich albern vor, als ich das sagte. Wenn Teddy so aussah wie jetzt, hatte ich immer ziemlich ernsthafte Angst um ihr Leben. »Ich sollte gar keinen trinken«, sagte sie. »Ich vertrage ihn nicht mehr so gut und ich habe vorhin schon so viel Tee getrunken.« »Na«, sagte ich, »der Tee ist doch harmlos.« »Vorher hast du selber gesagt, er wäre berauschend.« Li Tai Po wäre von diesem Tee berauscht in den Fluss gefallen und ertrunken. »Ist es so richtig, Li Tai Po?« »Vollkommen richtig«, sagte ich. Ich hatte keine Lust, über den Tee weiter zu streiten. Auch kam jetzt unser Kaffee und etwas Kuchen. Ich tat mir Zucker in den Kaffee, rührte um und probierte. Der Kaffee war nicht sehr gut, aber sehr heiß. Die Stube war eigentlich ganz schrecklich ungemütlich. Sie hatte etwas Aufgeräumtes und war trübe beleuchtet. Drüben die Leute, die noch da gesessen hatten, standen auf. Teddy trank vorsichtig, wobei sie auf eine Art, die mich schrecklich rührte und ängstigte, die Stirn zusammenzog. Der schöne goldene Tee mittags im China-Restaurant. Die komische verlorene Schlacht um Teddys Gunst. Der große Franz. »Der arme Horwitz«, sagte ich. »Horwitz?«, sagte Teddy. »Wieso?« »Na«, sagte ich, »wie schrecklich ihm heute Mittag mitgespielt worden ist.« Plötzlich belebte ich mich. Ich setzte mich ein. Es war, als führte ich, indem ich Horwitz' Sache führte, zugleich meine eigene. Es ist so komisch, dass man oft völlig unschuldig eine ganz lächerliche Rolle spielt. Heute zum Beispiel Horwitz. Er hatte doch nicht das Geringste getan, womit er sich lächerlich machen konnte. Und er benahm sich völlig brav und so gut es nur möglich war. Seine einzige Sünde war, dass er von Franz Frischauers Husen nichts wusste. Und dafür konnte er doch wirklich nichts. Und doch spielte er die lächerliche Rolle, nur weil es unserer Grausamkeit so gefiel. Ja, sagte Teddy. Und ich glaubte erst nicht recht zu hören. Ich bin ein bisschen wütend auf Franz. Auf Franz? Sagte ich. Ja, sagte Teddy. Er benimmt sich manchmal ein bisschen vorbei. Heute mit Horwitz. Hast du dich dabei wohlgefühlt? Du musst nämlich nicht denken, dass Horwitz das nicht merkt. Warum hast du ihn denn nicht aufgeklärt? Sagte ich. Teddy zuckte die Achseln. Warum hast du es nicht getan? Ich weiß nicht, sagte ich. Ich wollte nicht unfair gegen Franz sein. Ich bin vielleicht ein bisschen eifersüchtig auf Franz und deshalb wollte ich nicht unfair gegen ihn sein. Jetzt fing Teddy an zu lächeln. Sie hob den Mund von ihrer Kaffeetasse und sie lächelte merkwürdig. Auf Franz? Sagte sie. Ausgerechnet auf Franz bist du eifersüchtig. Wieso? Sagte ich. Warum fragst du? Bist du denn nicht mehr... Seid ihr denn nicht mehr... Ich machte irgendeine fragende Bewegung mit der Hand. Ja, hast du das denn nicht gemerkt? Fragte Teddy. Und in diesem Augenblick merkte ich es natürlich. Mein Gott, Teddy hatte ihn doch tagelang nicht besucht. Und er, all diese Exhibitionen und Kunststücke, diesen ganzen Verzweiflungskampf, das hatte ich für den großen Sieg gehalten? Diese kranke Überlegenheit. Und ich hatte nichts gemerkt. Ich glaube, ich saß mit etwas offenem Munde da. Ich hab natürlich nichts gegen Franz, sagte Teddy. Aber eben manchmal, er ist manchmal ein bisschen... Ich hab sowas nicht gern wie das heute Mittag. Aber du hast doch so über ihn gelacht, sagte ich. Auf einmal tat mir Franz schrecklich leid, viel mehr, als mir je Horwitz leid getan hatte. Na ja, sagte Teddy. Es war ja auch sehr komisch, aber muss ich es dir wirklich so genau erklären? Sie sah schrecklich müde und überanstrengt aus. Ich gab ihr eine Zigarette und auch mir selbst steckte ich eine an. Während der Pause, die dadurch entstand, dachte ich mir alles ein bisschen im Kopfe herum und eigentlich fand ich alles sehr komisch. Das hatte nun Franz von seinem großen Sieg. Das kam bei dem heraus, was man so um eine Frau kämpfen nennt. Und der arme Horwitz saß jetzt allein und schrieb Briefe nach Haus, die gewiss recht bitter ausfielen. Ob er wohl auf Franz neidischer war oder auf mich. Der Junge wusste gar nicht, wie gut es ihm ging. Teddy aber, um die sich alles drehte, saß hier mit verkleinerten Augen und sehr müden Händen und helfen konnten wir ihr alle nicht. Eine komische Welt, sagte ich. Wieso? Sagte Teddy. Nur so, sagte ich. Ist sie nicht komisch? Ich weiß nicht, sagte Teddy. Vielleicht. Wenn du mir nicht sagst, wieso? Der Kaffee war schlecht. Die Beleuchtung war trübe und zum Überfluss drehten sie jetzt am Buffet noch eine Lampe aus. Der Kuchen war pampig und süßlich wie alle französischen Kuchen. Von Kuchen verstehen die Franzosen nichts. Wir waren die einzigen Gäste und der Garçon stand auffällig um uns herum. Ich fröstelte in meinem Mantel und es war 5:30. In diesem Augenblick fiel mir plötzlich ein, dass ja eigentlich noch schrecklich viel zu bereden war, eigentlich noch alles. Was sollte denn nun weiter werden? Sollte Teddy denn wirklich hier weiter herumsitzen, bis sie an Unterernährung? Und ich, was sollte ich denn anfangen? Wie sollte ich denn eigentlich weiterleben, nachdem hier alles vorbei war und Teddy ferner als je? Ich brach plötzlich ein wirres Gespräch vom Zaun. Wann denn nun Teddy nach Berlin zurückkäme und was sie überhaupt vorhabe und so. Der schlechte Kaffee machte mich übrigens ganz krank. Ich weiß doch nicht, sagte Teddy. Warum fragst du? Nach Berlin zurück gehe ich jedenfalls bestimmt nicht. So mal auf Besuch, ja, vielleicht, wenn sie es finanziell möglich machen lässt. Aber warum denn nicht? Sagte ich verzweifelt. Und der Garçon strich um uns herum und klopfte die Nachbartische mit der Serviette ab. Ich redete mit einer falschen Munterkeit. Berlin wäre doch eine ganz nette Stadt. Tennis spielen und Schauspielschule. Ach, sagte Teddy, du weißt doch, wie das ist. Ich wusste allerdings, dass in Berlin eine große Familie von Onkeln und Tanten herumsaß, die nichts taten als missbilligen. Und sie schickten kein Geld mehr und warteten höhnisch auf die Rückkehr der verlorenen Tochter. Aber hier? Wie sollte das hier weitergehen? In Berlin, sagte Teddy plötzlich brutal, da gibt es zweierlei für mich. Verheiratet werden oder ganz kleines Tippfräulein. Du hast Angst vor Berlin?
Ja.
Wir schwiegen. Es war 2:30. Die Buffetleute zogen ihre Mäntel an. Es ist doch auch sehr schön hier, sagte Teddy. Lass mich doch. Ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt. Sie gab sich jetzt Mühe zu lächeln und mir fiel plötzlich ein, wie wir beim Schottenhammel am Tiergarten saßen. Und es ist so schön und so fabelhaft. Und was sie für Augen hatte und wie sie das Haar aus der Stirn warf. Und ich hatte einen Kloß im Hals. Ja, sagte ich. Alles richtig. Aber ich habe so eine lächerliche Angst um... Ich gab mir einen Stoß. Um deinen armen, kleinen Körper, den du kaputt machst. Na, sagte Teddy. Armer Kleiner ist wirklich übertrieben. Sie lächelte, aber plötzlich wurde sie ernst und sagte... Übrigens sagt Andrews genau dasselbe. Was sagt Andrews? Save your body, sagte Teddy. Sie zitierte es mit einer Art von Respekt und es klang viel dunkler und gewichtiger als das, was ich gesagt hatte. Siehst du, sagte ich. Hilft doch nichts, sagte Teddy und zuckte die Achseln. Jetzt kam der Garçon und schmiss uns raus. Er präsentierte murmelnd die Addition. Sie war auf einem Zettel mit Aufdruck geschrieben und daher denn auch wucherlich. Mit dem Trinkgeld machte sie ungefähr 20 Francs. Ich zahlte und wir rafften unsere Sachen zusammen und ich fischte nach Teddys Arm und wir gingen hinaus und verließen den unholden Ort. Aber draußen war jetzt schon fast Nacht. Schon ganz abweisend stand der Trocadero dort drüben im Dunkeln, von wo wir noch vor einer halben Stunde hierher heruntergesehen hatten. Es war gar nichts mehr von allem da, was vorhin gewesen war. Der Trocadero nicht und der Champ de Mars und der Maronenhändler und die Straßenbahn und der Pfeifer von Manet und das runde Sofa im Louvre. Es war, als käme jemand gegangen und wischte alles mit einem nassen Schwamm von der Schreibtafel weg. Es war nasskalt und die Dunkelheit schien wie ein Regen zu fallen. Auf der Plattform des Turmes küsste ich Teddy noch irgendwie, aber es war nicht mehr wie vorhin. Der Fahrstuhl kam dann und wir fuhren hinunter und es war schon etwas nach 5:30. Wir gingen zu einer Metrostation und zwar gingen wir ziemlich rasch und fast wortlos, denn Teddy hatte es eilig. 6:00 mussten wir unbedingt zu Hause sein. Der Alte wartete nicht. Die Straßenbahnen in Paris sind das kleinstädtischste, was es gibt. Aber die Metro hat etwas Wüst-Weltstädtisches und Ungeheures. Man steigt ziemlich tief hinunter und unten ist es heiß wie in der Hölle und ein toller Gestank nach Benzin und Petroleum und was weiß ich. Dazu ein Gewühl, auch wieder wie in der Hölle, ein wildes Treiben und Drängen und Hasten und hin und her und die meisten Menschen riechen nach Knoblauch. Die Züge fahren unerhört schnell, es ist ein herrliches Verkehrsmittel. Was aber der Teufel erfunden hat, sind diese Sperren, durch die man fortgesetzt geht. Eine Art von blechernen Barrieren, die man öffnet und hinter sich zuschlagen lässt. Und jedes Mal machen sie Peng, wie ein Beckenschlag. Bei dem ewigen Kommen und Gehen knallt und klappert es ununterbrochen, wie ein infernalisches Orchester. Und dazu der Gestank und die Hitze und die Hast und das Halblicht. Die Züge kommen fauchend in den Tunnel gerollt, man drängt sich hinein und steht festgeklebt in einer Knoblauchwolke, schon knallen die Türen zu und es beginnt die Sausefahrt. Sonnabendnacht. Wir betreten einen nächtlichen Untergrundbahnhof in Dahlem. Er liegt ganz tot, der letzte Zug rollt ein, ganz leer. Wir steigen ein. Wir standen im Zug ziemlich zusammengedrängt und sprachen kein Wort. Teddy sah umgebracht aus. Ich hatte Kopfschmerzen und mir war ekelhaft zumute. Es war jetzt ganz Nacht und alles vorbei. Und die Zeit entrannte und ich musste fort. In Berlin war jetzt Winter. Das Landgericht, wo ich arbeitete, lag am Alexanderplatz. Die Fenster unseres Verhandlungszimmers gingen auf die Stadtbahn und die öde rote Front des Polizeipräsidiums. Die Anwälte fielen sich ins Wort und ereiferten sich, und mein Richter sagte: »Hören Sie zu, Herr Kollege.« Und ich stützte den Kopf in eine Hand und sah hinaus und sah, wie die Züge vorbeidonnerten. Meine nächste Sitzung auf dem Landgericht war übermorgen. Es war ja nicht möglich. Es konnte ja nicht sein. Wir sausten. Auf einem Bahnhof sah ich die Uhr. Es war 17:45. Auf einem anderen 17:50. So saust man. Der Boden, auf dem man steht, saust einem unter den Füßen weg. Man kann nichts tun. Sehenden Auges saust, saust, saust man in das Unerträgliche hinein. 17:55. Mein Zug ging 10:00. Was ist dir, Raimund?
Nichts. Was soll sein?
Du siehst plötzlich so käsig aus.
Ja? Ich weiß nicht.
Verträgst du die Luft hier nicht?
Doch.
Es ist weiter nichts. Darf ich nicht auch mal käsig aussehen? Weißt du, wie du aussiehst?
Ich bin nur müde.
Wir werden übrigens zu spät zu Hause sein. Es ist 6:00.
Ich merke es auch schon.
Wir schwiegen. Wir sausten. Irgendwo hielten wir auf einer Station Bavin. Hier oben ist das Dom und die Rotonde und all die Dinger. Teddy lächelte. Wir sind also doch noch da gewesen.
Ja.
Das nächste Mal gehen wir richtig hin.
Wann wird das sein?
Ich weiß doch nicht. Das nächste Mal, irgendwann.
Ich sah dieses nächste Mal nicht.
Ja, sagte ich. Dann gehen wir gleich am ersten Tag hin.
Gut, sagte Teddy.
Auf der nächsten Station wurde neben mir ein Sitzplatz frei, und Teddy setzte sich hin und schloss die Augen. Ich stellte mich neben sie. Sie lehnte den Kopf nach hinten an die Wand. Es war übrigens 6:00. Als wir losfuhren, bewegte sie plötzlich den Kopf und nahm ihn weg von der Wand und lehnte ihn zur Seite gegen meinen Mantel. Darauf war plötzlich alles anders und viel schöner. Und es waren immer noch 4 Stunden, bis mein Zug ging. Wir fuhren noch ein langes Stück. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir ausstiegen. Ich glaube, es war bei Cluny. Jedenfalls hatten wir nicht weit zu gehen und wir gingen sehr schnell. Die Treppen hinauf aus dem Bahnhof rannten wir fast. Es war 17:50 und wir rannten erst ein kurzes Stück über den Boulevard Saint-Michel, der nächtlich glänzte und wimmelte. Es wurden Extrablätter ausgeteilt. Die Leute drängten sich um die Zeitungshändler. Es war eine Revolution in Spanien oder sonst irgendetwas los gewesen. Dann gingen wir im Geschwindschritt durch die Rue de Cluny mit dem Kloster und dem Klostergarten und den verwitterten Grabfiguren darin und dann durch die Rue Saint-Julien-le-Pauvre und zu unserem Hotel.
Sebastian Blomberg mit der 7. von 10 Folgen aus dem Roman Abschied von Sebastian Haffner. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Morgen 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
9:00 mit Michael Hafke. Bei einem Gipfeltreffen in Berlin diskutieren IT-Experten und Politiker heute, wie Europa unabhängiger von Tech-Unternehmen aus den USA und China werden kann. Mit dabei sind Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karl Schreiber.
Bei dem Treffen geht es unter anderem darum, eine europäische Cloud-Infrastruktur für sensible Daten von Unternehmen und Behörden aufzubauen. Wenn Unternehmen Daten in einer Cloud speichern, dann landen die in der Regel auf Servern von Amazon oder Google, also bei Unternehmen, die nicht aus Europa kommen. Weiteres Thema sind sogenannte Open-Source-Tools, also Softwareprogramme, deren Quellcode öffentlich zur Verfügung steht. Deutschland und Frankreich wollen die Entwicklung dieser Programme für die Verwaltung weiterentwickeln. Als Beispiel wird da auch Schleswig-Holstein verwiesen. Dort werden in der Verwaltung Microsoft-Programme wie Outlook oder Word durch andere Systeme ersetzt. Bei dem Gipfeltreffen beraten heute die Digitalminister der EU. Politische Entscheidungen werden dort nicht getroffen.